Wenn dann die Gegenseite oder sowas nicht direkt mitmacht, dann kriege ich Bluthochdruck.
Manchmal hat man Durchhänge, aber dann legt man sich einfach in die Hängematte, ne?
Weil wir ja immer hoffen, es wird nicht passieren und das wird nicht so wieder mit der Ukraine und die machen ihre Manöver, aber...
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, mittlerweile der 28. Folge sogar schon. Mein Name ist Carmine Sena, man nennt mich auch Mino, das ist ein bisschen einfacher. Und mir gegenüber sitzt meine heute in wunderschönen, fast schon Telekom Magenta, ja, wunderschön lächelnd auch mal wieder, meine beste Freundin und Co-Founderin, natürlich auch Co-Hostin dieses Podcasts namens Paula Vorbeck. Paula, meine Liebe, wie geht es dir denn heute?
Ja, leider nicht so gut. Ich bin ein bisschen krank, aber ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können mir das verzeihen. Ich will natürlich trotzdem keine Folge verpassen.
Richtig so.
Und deswegen klingt die Stimme heute vielleicht etwas anders als sonst, aber ansonsten geht's mir ganz gut.
Ja, also du hast auch leicht verschnupft weiterhin natürlich eine wunderschöne Stimme. Ja, also musst du dir keine Sorgen machen.
Engelsgleich,
absolut.
Und du? Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ja. Ich bin fit, ja, tatsächlich. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie, dass wir davor mal kurzzeitig krank waren, alle beide. Geht ja auch momentan so ein bisschen rum. Aber jetzt gerade muss ich sagen, alles paletti. Und ich freue mich natürlich wie immer sehr darauf, mit dir jetzt mal ein bisschen zu quatschen.
Super, dann würde ich sagen, let's go.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
2 Wochen sind wieder vergangen. Mhm. 2 Wochen Arbeit liegen wieder hinter uns. Und ich muss dir ehrlich sagen, also ich hatte in diesen 2 Wochen echt so eine Achterbahn an Gefühlen, das kannst du dir nicht vorstellen.
Oh, okay.
An einem Tag war ich super gehypt, habe mega geile Nachrichten erhalten, habe genau das erreicht, was ich auch irgendwie schaffen wollte.
Ja.
Und an anderen Tagen habe ich mir echt gedacht, es ist echt alles eine Katastrophe und ich kriege überhaupt keine Rückmeldung, beziehungsweise ich komme irgendwie nicht an die eine Person ran, an die ich ran will, oder mir geht das alles zu langsam oder so. Ja? Ja. Also ich hatte echt teilweise sogar am gleichen Tag ein Auf und Ab. Und war dementsprechend etwas gestresst, die letzten 2 Wochen, muss ich sagen, arbeitstechnisch einfach. Und ja, dachte mir, wir reden da heute einfach mal ein bisschen drüber, wie du auch damit umgehst, ob du das auch so ein bisschen mitkriegst, weil du halt auch in deiner ganz eigenen Welt natürlich zugange bist und gerade auch Riesendinge aufbaust und wir ja eher so im Operativen müssen, dass wir auch vorankommen, ja. Und genau das ist auch mein Problem. Ich will immer viel zu schnell vorankommen, ich will immer direkt alles haben und direkt, wenn ich eine Idee habe, die auch direkt umsetzen und wenn dann die Gegenseite oder sowas nicht direkt mitmacht, dann kriege ich Bluthochdruck, sagen wir es mal so.
Bluthochdruck.
Auf jeden Fall. Ja, zum einen ist ganz, ganz speziell mein Bereich, also Vertrieb. Mhm. Gerade etwas, ich sag mal, holprig, einfach weil es so Phasen im Jahr gibt, wo gerade unsere Kunden, die privaten Hochschulen vor allem, sich ein bisschen zurückziehen, selber ihre Dinge ordnen und sich auch selbst auf, sag ich mal, bevorstehende Bewerbungsphasen vorbereiten und dementsprechend auch nicht wirklich antwortfreudig sind. Es gibt andere Zeiten, da kriege ich am Tag super viele Rückmeldungen, einfach weil die Leute Zeit haben, weil sie sowas auf dem Schirm haben, weil sie sagen, okay, Bewerbungsphase ist abgeschlossen, wir orientieren uns neu, vielleicht gibt es auch andere Angebote, wie wir uns nochmal mehr im Internet präsentieren können.
Klar.
Und da kommen wir dann wieder ins Spiel. Und diesen Zeitraum muss ich halt immer abpassen, der ist tatsächlich leider auch jedes Jahr unterschiedlich. Ich habe das mal irgendwie mitgetrackt und versuche dann immer die gleichen Zeiten so zu erwischen. Mhm. Ist aber immer ein bisschen unterschiedlich, vor allem auch Hochschule zu Hochschule unterschiedlich.
Ja, klar.
Ist jetzt nicht so, dass gar nichts kommt, natürlich. Also ich kriege auch bei so viel, ich sag mal, Vertrieb, wie ich mache, kommt natürlich da schon auch Rückmeldung. Aber es passiert halt an einem Tag nichts. Also weißt du, was ich meine? Wir haben halt nicht diesen typischen Job, wo man sagt, okay, ich gehe morgens in die Werkstatt, ich stelle was her, ich habe abends gesehen, was ich gemacht habe, ich kann zufrieden nach Hause gehen und weiß, ich bin produktiv gewesen.
Ja, klar.
Das können wir so, du kannst es noch eher, am ehesten von uns, weil du halt tatsächlich auch ein Produkt vor dir hast. Du weißt, wie viele Codes, Linien du geschrieben hast. Ne? Du weißt, welches Tool fast fertig ist und kannst da dann auch, ja, dir natürlich immer selbst auf die Schulter klopfen, solltest du auch tun. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, vor allem auch bei Evelyn ist es ein bisschen schwieriger, weil wir halt ja immer auch so ein bisschen ins Freie arbeiten und hoffen, dass dann viel zurückkommt und darauf basierend dann vielleicht auch 3, 4 Anläufe von bei der gleichen Person brauchen. Das war übrigens ein Hochmoment in den letzten 2 Wochen. Dann höre ich auch auf zu reden, dann kannst du mal was sagen.
Alles gut.
Und zwar hatte ich tatsächlich versucht, an eine ganz bestimmte Person ranzukommen, die enorm wichtig sein kann, mit der wir ja auch jetzt nächste Woche sprechen.
Ja.
Und ich habe es wirklich über viele Kanäle versucht. Ich habe recherchiert, wo ist diese Person jetzt, wo war sie vorher, wo arbeitet sie eigentlich hauptberuflich, wo arbeitet sie nebenberuflich. Habe auf LinkedIn geschrieben, ich habe diese Person bombardiert. Mhm. Und so war auch die Antwort, kam spätabends dann rein, dass es ihr total, oder also der Person total leid tut, super viel um die Ohren und ich habe ja auch all deine Nachrichten gesehen, vielen Dank dafür und so. Also hat schon was gebracht, aber da konnte ich einfach nicht stillsitzen, da konnte ich nicht sagen, ich schicke eine Nachricht raus und warte mal eine Woche, das ging nicht. So, und ja, da hat sich das ausgezahlt, aber ja, solche Nachrichten hätte ich halt gern irgendwie 3, 4 Mal die Woche.
Ja, klar.
Das wäre halt brutal. Ja. Genau. Zu unserer neuen Partnerschaft können wir ja später kommen, aber sag mal was dazu.
Ich sag mal was dazu. Bitteschön. Nein, als erstes muss man natürlich mal festhalten, dass der Podcast hier auch eine Art Selbsthilfegruppe ist. Das heißt, du darfst dich natürlich jederzeit auskotzen und dann geht es danach einem wieder besser. Aber nee, es ist ja, also man muss ja mal ganz subjektiv festhalten, die Hochschulen warten ja jetzt nicht unbedingt gerade darauf, dass wir anklopfen, ne? Und die haben ja, wie du sagst, auch Regelbetrieb. Das ist halt dann einfach so, mal gibt's Zeiten, wo sie gerade mit irgendwas beschäftigt sind. Ich meine, jetzt ist das Semester entweder kurz vor Ende oder gerade mitten im Laufen, je nachdem welche Hochschule. Ich merke das ja auch bei uns an der CBS, dass ja jetzt gerade die ganzen Offices wieder komplett überlastet sind, weil, keine Ahnung, Krankheitsausfälle sowieso schon wegen Pandemie reduzierter und jetzt ist halt gerade Endphase, wo die ganzen Exams vorbereitet werden müssen und so. Da merkst du halt auch als Dozent, sage ich mal, dass da alles nicht mehr ganz so geschmeidig läuft, wie es eigentlich normalerweise ist. Da kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass wenn dann halt von außen, sage ich mal, jemand kommt und dann eine Mail schreibt, dass das jetzt nicht unbedingt Prio Nummer 1 ist, ne? Weil wenn ich schon intern 3 Tage warten muss, bis ich eine Antwort bekomme auf was ziemlich wichtig ist eigentlich, ja, dann spricht das ja schon mal für sich, ne? Und das ist natürlich dann, wie du sagst, frustrierend, weil der Bereich Sales, der Bereich Marketing, also eure beiden Bereiche von dir und Evelyn, sind natürlich Bereiche, in denen du erst nach einer Weile halt den Return on Investment siehst. Ne? In dem Fall dann aber halt auch, wenn alles gut läuft, ne, deutlich massiver. Ne? Weil wenn dann halt auf einmal, ich sag mal, eine Hochschule seint, die dann, keine Ahnung, 150 Studiengänge hat, dann ist das schon mal nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt, ich sag mal, wie du eben so schön gesagt hast, sagen kann, okay, ich habe heute 150 Zeilen Code geschrieben oder sowas. Ne? So, das ist dann was anderes. Aber klar, ich habe den Vorteil, dass wenn ich halt was an der Plattform ändere, sieht man es halt direkt. Also meine Arbeit ist direkt sichtbar, wie du sagst, wie so ein bisschen handwerkmäßig halt. Ne? Du baust einen Schuh und am Ende siehst du ihn halt. Ne? Mhm. Und so ist das halt.
Ja, ich muss halt auch sagen, dass ich glaube, ich persönlich auch natürlich total verwöhnt bin, weil das mit dem Vertrieb eigentlich immer gut geklappt hat. Wenn man dann halt sieht, man hat in einem Monat echt mal irgendwie 15, 16 neue Hochschulen drauf. Ja. Und dann gibt es halt Monate, wo vielleicht 1 bis 2 nur drauf kommen, dann ist das schon schlecht. Aber wenn man sich mal den ganzen Onboarding-Prozess anguckt, dann ist eigentlich auch 1 bis 2 schon gut. Das habe ich früher auch so gedacht. Aber wenn du dann halt immer mehr Zuspruch bekommst und immer mehr Hochschulen auch auf dich zukommen und es bleibt dann halt mal aus, dann hinterfragst du dich halt direkt. Ne?
Dann lass mich dich doch folgende Frage fragen. Denkst du, wir sind verwöhnt? Oder denkst du jetzt für deinen Bereich, bist du vielleicht zu verwöhnt jetzt dadurch, dass wir halt eben dann auch so Phasen hatten, wo eben, keine Ahnung, dann mal 15 Hochschulen in einem Monat kamen und dann denkt man ja, okay, dann wird das ab sofort immer so sein.
Nein, also verwöhnt würde ich es nicht nennen, sondern ich würde sagen, das hat mich halt einfach bestätigt in dem, was ich irgendwie auch mache und hat mich halt auch noch ehrgeiziger gemacht. Also im nächsten Monat will ich dann halt nicht nur 5 bis 6, sondern ich will halt direkt 10, weißt du? Und wenn es dann aber nur 1 bis 2 werden, wenigstens etwas, ja, dann kann ich nicht sagen, okay, cool, ich habe jetzt 1 bis 2 Hochschulen, sondern ich will mehr, so, ja, weißt du, ich will immer mehr. Und da muss ich mich, also das mache ich natürlich vor den Kunden nicht, ne, also ich bin da meistens, hoffentlich sehen die das auch so ziemlich professionell, aber ich muss mich dann öfter mal hier auf meinem Schreibtischstuhl auch irgendwie so ein bisschen zusammenreißen und sagen, okay, alles klar, das hat jetzt nicht funktioniert, ich muss was ändern. Und das habe ich schon oft durchmachen müssen. Das muss man auch im Vertrieb tausendmal durchmachen, ja. Ich muss meine Ansprache ändern, ich muss den Vertrieb ändern, ich muss vielleicht auf die einzelne Hochschule noch genauer eingehen. Ich meine, ne, das hat man ja jetzt gesehen. Letzte Woche, ich hatte tolle Gespräche mit einer Hochschule, die auch echt super begeistert war im Gespräch und mir eigentlich schon zugesagt hatte. Und dann die Geschäftsführung im Nachhinein, mit der ich aber leider nicht sprechen durfte, sondern nur mit dem Marketingleiter, dann auch wieder abgesagt hat. So, jetzt für die nächste Zeit. Also er hat auch gemeint, jetzt geben sie mir noch ein paar Wochen und dann wird es schon irgendwie laufen. Mhm. Aber das ist halt immer auch mein Problem, dass ich, wenn ich nicht direkt an die Geschäftsführung rankomme, sondern halt erst mit Vertrieb oder Marketing spreche, dann wird die Message nicht so rüber weitergetragen. Das ist wie stille Post. Ja, am Ende kommt was ganz anderes an. Ja. Und das habe ich auch halt gelernt, dass, ja, man hat zwar One Shot to the King, sagt man ja so schön, ne, aber diesen Schuss können wir mittlerweile auch ganz gut. Ja, also wenn man die Chance kriegt, dann sind die Hochschulen ja auch meistens dabei. Wir haben ja kaum Absageraten, aber es gibt halt immer, es gibt nicht 100% Ja im Vertrieb. Das muss man halt lernen.
Das ist aber auch lernen. Das ist ja auch was vollkommen normal ist. Und du meintest ja auch schon mal, wir hatten ja mal eine Folge, die explizit um Vertrieb ging. Du meintest ja auch damals, und das bestätigt sich ja trotzdem weiterhin, auch wenn das jetzt vielleicht mal ein Beispiel fürs Gegenteil war. Aber es kommt ja auch immer auf die Hochschule an, wer am besten ist, um mit demjenigen zu sprechen. Weil manchmal die Geschäftsführung, dadurch, dass sie eben die Geschäftsführung ist und nicht direkt in den operativen Bereich eingebunden ist, das Problem auch gar nicht so wahrnimmt, wie das gegebenenfalls jemand aus dem Admissions-Team, ne, im besten Fall, oder aus dem Marketing-Team, wenn es darum geht, zu sagen, ja, okay, allein schon die Präsenz auf der Plattform, ne, macht was aus. Wie die das halt verstehen können und gegebenenfalls dann halt auch entsprechend weiter vermitteln können. Jetzt in dem Fall war es halt dann genau mal das Gegenteil, dass gegebenenfalls, wobei wir ja nicht wissen, ne? Er hat ja nicht gesagt, Grund XYZ ist ja die Absage. Man muss dann so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Kann natürlich auch sein, dass, keine Ahnung, wenn du sagst, du hast mit einem Marketing-Team gesprochen, die total begeistert waren, aber die Geschäftsführung hat gesagt, wir haben jetzt kein Budget dafür oder sehe ich jetzt nicht als Prio.
So wird's auch gewesen sein.
Wie auch immer, ne? Also,
Ja, so wird es gewesen sein. Wie gesagt, also es ist ja nicht nur im Vertrieb jetzt, sondern generell Business Development, ne, auch mit den Partnern beziehungsweise den Leuten, die dich dann halt auch irgendwie politisch oder sowas voranbringen. Es geht ja voran. Wir kommen jeden Tag echt gut voran momentan. Das Problem ist, dass es auch wieder dieses Verwöhntsein, sage ich mal, oder dieser wachsende Ehrgeiz. Wir haben ja halt jetzt auch schon wirklich einiges geschafft und die Sprünge sollen halt größer werden. Ne? Ja. Das möchte ich halt erreichen. So, nicht nur in meinem Bereich, sondern generell wir als Firma müssen uns einfach schneller jetzt weiterentwickeln. Wir haben ja echt Großes vor noch dieses Jahr. Also wir können leider noch nicht drüber sprechen, aber es kann sein, dass wir halt in ein paar Monaten ganz anders reden. Ja? Es kann auch sein, dass ich in 2 Wochen ganz anders rede, weil in den nächsten 2 Wochen ein Riesenschwall wieder draufkommt, der ja noch aussteht. So, ne? Dann bin ich wieder happy und alles ist wieder super. Deswegen, also man muss immer den Ball flach halten. Es ist echt richtig, richtig, richtig wichtig, dass man rational handelt und nicht emotional.
Genau.
Als Unternehmer, das muss ich mir immer wieder, also wirklich, ich lese da echt Bücher drüber. Ne? Also das ist echt wichtig, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit irgendwie ausrastet oder verzweifelt oder so. Ja. Das hat auch nicht wirklich, also ne, mit Resilienz, klar, hat das auch was zu tun. So, aber man muss versuchen, ruhig zu bleiben und seine Linie zu führen.
Genau.
Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir ein Team sind. Weil alleine stelle ich mir das ultra schwer vor. Ja, aber im Team gibt es immer einen, der sagt, ja komm, Leute.
Du kannst ein bisschen gegroundet werden, das stimmt. Ja. Und ich meine letztendlich, das ist ja auch das, was ich immer gerne sage, wenn du Unternehmer werden willst, dann musst du auch wissen, dass es halt Zeiten gibt, in denen nicht alles so geil läuft und in denen darfst du aber dann nicht das Handtuch werfen, sondern musst du, wie du sagst, einfach durchziehen, einfach weitermachen, ja, und sich nicht unterkriegen lassen, aber eben auch genau richtig nicht überemotional handeln, ne? Und dann irgendwie, weiß ich nicht, aus so einer Kurzschlussreaktion vielleicht dann doch am Ende irgendwie mehr kaputt machen, als du eben gut machen würdest. Ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Startup-Gründer sind halt keine Unternehmer. Startup-Gründer sind erstmal Startup-Gründer und werden dann zu Unternehmern. Und das machen wir ja auch gerade komplett durch diese Phase. Ja? Also ich würde auch sagen, dass wir schon weit gekommen sind. Wir denken auch wie Unternehmer und weniger als die, ich sag mal, Gründer, die jetzt die Welt verändern wollen. Mhm. Das ist immer noch der Fall. Klar, wir glauben an unser Produkt, aber es ist halt auch viel, viel Handwerk, ne, jetzt dabei. Also
ja, klar.
Ein Beispiel, da würde ich dich bitten, dass du das mal so ein bisschen den Leuten erklärst. Du hast ja eine sehr professionelle Einladung zu einer Gesellschafterversammlung rausgeschickt. Jetzt die letzte.
Die morgen Wochen. Stattfinden wird, ja. Also
die
für
morgen
uns
stattfinden
morgen.
Wird. Ja. Das ist die erste Gesellschafterversammlung, die nach der Finanzierungsrunde jetzt stattfindet. Und vielleicht
genau.
kannst du mal was dazu sagen.
Genau. In diesem Fall ist das eine sogenannte außerordentliche Gesellschafterversammlung. Also wir haben ja schon mal gesagt, nachdem die Finanzierungsrunde selbst schon sehr bürokratisch war, hört es danach nicht mit der Bürokratie auf. Denn jetzt ist es halt nicht mehr so, dass wir zu dritt irgendwie in einer Kammer sitzen und entscheiden können, was wir machen. Es gibt eben Entscheidungen, die auch jetzt mit dem Invest in dem neuen Gesellschaftsvertrag festgehalten wurden und in der Gesellschaftervereinbarung, wann, wo, wie, wer mitentscheiden darf sozusagen. Also wann muss man wirklich auch offizielle Sachen über die Gesellschafterversammlung machen? Sowas wie eben Gehaltsanpassungen, Vertragsanpassungen oder eben ganz, ganz kritische Änderungen der Strategie und so. Also wenn es halt grundlegend ums Kern-Business-Model und sowas geht, da sind wir nun mal nicht mehr jetzt alleine im Boot und deswegen müssen wir die mit reinnehmen. Und das bedeutet, dass man dann sogenannte Gesellschafterversammlungen abhält. Das ist dann so ein bisschen wie so eine Vereinsvorstandssitzung, sage ich mal. Also wirklich sehr auch bürokratisiert, auch sehr regelbasiert mit Versammlungsleiter, Protokollierung und allem drum und dran. Und im Gesellschaftsvertrag wird eigentlich festgehalten, wie oft es eine sogenannte ordentliche gibt. Also wie oft man sich wirklich treffen muss. Das ist jetzt in unserem Fall einmal im Jahr müssen wir uns, also sind wir verpflichtet zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung und das ist die, die spätestens ein halbes Jahr nach Jahresbeginn stattfinden muss, um dann eben den Jahresabschluss zu bestätigen. Ne, wir haben den jetzt gerade, oder der wird jetzt gerade von unserem Steuerberater gemacht und dann im Juni irgendwann müssen wir dann unsere ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, damit der abgesegnet werden kann und veröffentlicht werden kann. So, alles andere ist dann außerordentlich, ne, weil du es ja nicht zu einem ordentlichen, zu einem festgelegten Zeitpunkt stattfinden lässt, so wie unsere jetzt, denn die haben wir einberufen, weil es darum geht, die Geschäftsführergehälter anzupassen. Und die Anpassung von Gehältern im Management und die damit verbundene Anpassung der Verträge sind beispielsweise explizit bei uns im Gesellschaftsvertrag genannt als etwas, das über die Gesellschafterversammlung geregelt werden muss. Ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgegeben, dass man das machen muss. Und da sitzen jetzt nun mal andere Leute mit drin, deswegen müssen wir entsprechend halt auch einladen. Das klingt jetzt vielleicht sehr zugespitzt, so, oh, na, jetzt habt ihr den Invest bekommen, wir werden erstmal die Geschäftsführergehälter erhöht oder angepasst generell. Da nun mal zur Info natürlich einfach generell, selbst wenn ihr das Gehalt um 1,50 Euro erhöhen würdet, das kann man nicht einfach so machen, nicht so beschließen. Und es geht bei uns also auch wirklich nicht darum, dass wir jetzt das Gehalt irgendwie um 3.000 Euro erhöhen. Das würden auch die Investoren gar nicht sehen wollen und auch nicht zulassen. Ja? Deswegen, also es geht hier rein darum, dass wir eine reguläre Vertragsanpassung sozusagen haben, was einfach daran liegt, dass wir uns die ganze Zeit deutlich, deutlich unter dem, ich sag mal, in Anführungszeichen Normalgehalt eines durchschnittlichen Angestellten bezahlt haben und das die ganze Zeit machen konnten, weil wir eben Ressourcen noch hatten, aber jetzt, wie du sagst, ne, wir sind mittlerweile nicht mehr ein Startup, wir sind ein Unternehmen, wir müssen auch natürlich ne, davon leben können, deswegen geht es einfach darum, dass da eben entsprechend das angepasst wird. Aber sowas kann man halt einfach nicht mehr entscheiden, so. Das heißt, ich musste mit 2 Wochen Vorlaufzeit eine richtige Einladung rausschicken, die an alle ging, also auch Paula und Evelyn, weil ihr beide seid ja auch entsprechend Gesellschafter, ne? Dann müsste das auch quasi eingeladen werden mit einer Tagesordnung und dann auch mit angeben, ja okay, bis dann und dann dürft ihr mir gerne auch noch Tagesordnungspunkte nennen, die damit rein sollen. Also ich bin das ja schon gewohnt, dadurch, dass ich ja Vorstandsvorsitzender bin hier, ne, der FDP Köln Süd, kenne ich das ja schon, weil ich ja jedes Mal auch zur Vorstandssitzung einladen muss. Das ist genau das Gleiche. Ne? Bei uns jetzt in dem Fall mit einer Woche Vorlaufzeit immer die Tagesordnung rausschicken und die sollen sich dann melden und so weiter und so fort. Deswegen kenne ich das und werde dann morgen auch, habe ich Evelyn auch schon vorgeschlagen, die Versammlungsleitung übernehmen sozusagen und das Ganze dann so ein bisschen durchmoderieren, weil wir dann halt auch protokollieren müssen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt halt alles durchexerziert und ja, man legt dann auch beispielsweise im Zuge des Invests in den Gesellschafterverträgen und im Gesellschaftsvertrag fest, wie viel Prozent muss man denn haben an Stammkapital? Also wie viel Prozent der Stimmen müssen denn für so eine Entscheidung dann zutreffen? Ja, je gravierender die Entscheidung, die zu treffen ist, desto mehr des Vereins, des versammelten Stammkapitals muss dann eben auch zustimmen. Ne? Kleinere Entscheidungen können mit weniger Prozenten getroffen werden und sowas. Ne? Mhm. So in etwa wäre das mal grob die Idee.
Genau, also das, daran sieht man einfach, wie das Ganze sich jetzt einfach auch professionalisiert hat.
Mhm, ja.
Und ne, was für Änderungen dann doch auf uns zukommen. Klar, also ich liebe unsere Investoren. Wir können frei arbeiten, wie wir wollen.
Ja,
wir können machen, was wir wollen. Wir können unsere Linie weiterfahren. Wir haben ja auch immer noch den Großteil aller Anteile. Ne? Also das ist ja jetzt keine Sache. Aber wir haben halt auch Investoren, die uns wirklich einfach freie Hand lassen und nicht einfach sagen, okay, heute das, morgen das. Das finde ich sehr angenehm. Und deswegen, finde ich das auch einfach, ist einfach richtig, dass wir natürlich auch Bescheid wissen, wie das Ganze funktioniert.
Natürlich, ja.
Und das auch dementsprechend richtig umsetzen, weil du hast es selbst gesagt, in den folgenden, sollte es weitere Finanzierungsrunden geben, dann ist das halt auch wichtig, dass man den neuen Investoren vorzeigen kann, dass man immer professionell gehandelt hat, dass man weiß, wie das Ganze funktioniert. Das könntet ihr euch auch direkt auf die Fahne schreiben, ne? Macht das von Anfang an richtig, weil das später auch nochmal zur Entscheidung, ob Invest oder nicht, das beitragen kann.
Ne? Absolut, absolut. Genau. Ja, du hattest auch eben noch gemeint oder angesprochen, ja, zu Partnerschaften kommen wir gleich noch. Was haben wir denn für schöne Partnerschaften jetzt wenigstens in den letzten 2 Wochen noch abschließen können? Weil das sind ja wirklich tatsächlich sehr, sehr gute Nachrichten für uns. Ne?
Ja, also wir haben wieder mehrere Tippgeber für uns gewinnen können, aus dem Ausland vor allem, die auch mal ein neues Modell fahren. Das ist dann eher so in B2B-Richtung. Das heißt, Tippgeber bringen Tippgeber. Mhm. Das heißt, die sind in ihrem eigenen Land mit der eigenen Sprache unterwegs und können sozusagen viel agiler und besser die Leute natürlich akquirieren, ne? Anstatt wie jetzt mit Englisch, und dann kommen die manchmal aus Ländern, wo vielleicht nicht gut Englisch gesprochen wird, und dann ist die Kommunikation immer ein bisschen holprig, aber zusammen mit solchen Partnern geht das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Also wir haben da quasi so ein, das hört sich jetzt dumm an, aber wie so ein Schneeballsystem aufgebaut, ne?
Legal Multilevel-Marketing.
also ich sag mal, Kunden holen Kunden, Tippgeber holen Tippgeber, was für uns, glaube ich, extrem wertvoll sein kann.
Ja, absolut.
Vor allem in den Ländern, wo die herkommen. Dann haben wir 2 neue Angestellte, das können wir ja mal sagen. Ne? Also wir haben unser Team nochmal erweitert, und zwar im Bereich Content und E-Mail-Marketing und im, Vertrieb, Partnerschaftsmanagement.
Genau.
Das heißt, ich bekomme jetzt jemand an meine Seite, die jetzt aber nicht konkret Hochschulen akquiriert, sondern eher auch, Tippgeber macht, aber eher auf Partnerschaftslevel. Also die sucht dann wirklich die Firmen, die uns jetzt zum Beispiel auch an deutsche Schulen bringt oder die im Ausland extrem gut vernetzt sind. Diese Person spricht mehrere Sprachen, ist super international, kann in ihrem Heimatland super gut akquirieren, kann hier in Deutschland akquirieren. Also da haben wir uns ein bisschen strategisch aufgestellt, gucken mal, wie das läuft, einfach damit so ein bisschen Last von uns genommen wird, ne, und wir uns auf die Kernthemen fokussieren können und sagen können, alles klar, nur Hochschulen jetzt bei mir, nur, ich sag mal, Performance-Marketing oder was auch immer bei Evelyn, aber Tippgeber und Partner macht jemand anders. Ne? Die Gespräche führen natürlich am Ende doch wir, wenn die Partner, ich sag mal, relativ wichtig sind, aber das ist ja dann kein Problem. Ganz kurz, also das ist zwar noch nicht unterschrieben, deswegen will ich da auch noch keine Namen sagen, wir haben aber einen weiteren großen Namen aus Deutschland, in unserem Markt sehr groß, auf uns aufmerksam gemacht, auch super spannende Firma, schon viel größer als wir, sind aber auch schon viel länger dabei, können uns einfach extrem gut unterstützen, die haben auch richtig Bock, eine strategische Partnerschaft aufzubauen, also exklusiv mit uns. Wenn das klappt, wäre auch nochmal richtig gut, erstens für den Traffic, zweitens für Netzwerk einfach, ja, absolut, weil die kennen auch jeden. Also da freue ich mich extrem drauf. Auch jetzt, was in den nächsten 2 Wochen passiert, habe ich richtig, richtig Lust, einfach weil da Gespräche jetzt ausgemacht wurden. Ich habe ein Gespräch nächste Woche mit einer, das kann ich dann in 2 Wochen erzählen, wie das läuft, mit einer Hochschule, die international unfassbar angesehen ist. Und wenn die bei uns drauf ist, dann kommen auch ganz viele anderen, die, ich sag mal, unter den Top 10 sind. Ja, deswegen spannende Zeiten und wir lassen uns natürlich nicht unterkriegen.
Absolut nicht.
Wir reden nächste Woche oder in 2 Wochen dann über die vergangene Gesellschafterversammlung. Wir werden über die Gespräche sprechen. Wir werden auf jeden Fall extrem viele News haben in 2 Wochen, also schaltet auf jeden Fall ein. Lasst euch nicht unterkriegen, manchmal ist es halt hart.
Manchmal hat man Durchhänge, aber dann legt man sich einfach in die Hängematte, ne?
Alles klar. Und tschüss.
Was ist passiert?
Ja, und in den letzten 2 Wochen ist natürlich nicht nur bei uns viel passiert, sondern auch auf der ganzen Welt. Wir starten wie immer mit unserem leidvollen, aber weiterhin super wichtigen Thema, dem Krieg gegen die Ukraine. Sehr spannend, habe ich gerade eben heute Morgen ganz frisch gelesen, dass erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine deren Präsident Zelensky und Chinas Staatschef Xi Jinping miteinander telefoniert haben. Ja. China wird ja immer sehr nah an Russland gesehen. Sie haben sich ja auch die ganze Zeit nicht wirklich mit einmischen wollen. Klar, es gab mal dieses kurze Friedensmanifest da, oder diesen Friedensvorschlag, den sie mal gemacht haben, aber es war nie so richtig, immer so ein bisschen halbgar. Aber spannend ist, dass in diesem Telefonat wohl China versicherte, sich für Frieden wirklich auch einsetzen zu wollen. Das heißt, vielleicht gehen da jetzt so ein paar Gespräche auch los als Mediator in Richtung Russland. Wer weiß. Was auf jeden Fall auch frisch rauskam, ist, dass der Chef der Wagner-Gruppe, das ist diese Söldner-Truppe, die etwas arg Radikalen aus Russland, die sehen jetzt gerade, dass ein ukrainischer Gegenangriff kurz bevorsteht. Also so sehen sie es. Es ist jetzt nicht ganz klar, woher sie diese Informationen haben wollen, aber sie sehen wohl, dass die Ukraine jetzt einen großen Gegenangriff starten möchte. Was ich persönlich sehr spannend fand, ist, dass sich Italiens Ministerpräsidentin Meloni, die ja sehr rechts ist, sich tatsächlich für einen Stellenbeitritt der Ukraine in die EU ausspricht. Was spannend ist, da ja eigentlich sie eher so ein EU-Gegner ist. Aber auch trotzdem, das war ja das, was letztes Jahr so spannend war zu der Wahl, ne, wer wird denn am Ende Ministerpräsident? Weil sie wurde schon immer nah an der Ukraine trotzdem gesehen und deswegen hat sie auch weiter Unterstützung versprochen. In jeder Hinsicht, ne, politisch, militärisch, auch humanitär. Hat auch versprochen, bei einem Wiederaufbau der Städte zu helfen. Und es fand auch ein weiterer Gefangenenaustausch statt zwischen der Ukraine und Russland. Insgesamt wurden 44 Ukrainer, darunter, soweit ich weiß, sogar 6 Offiziere oder Generäle, also höherrangige Militärs, und 40 Russen. Ja, also 44 zu 40, relativ knapp. 2 Zivilisten sollen auch darunter gewesen sein. Ja, finde ich auch sehr spannend. Ja. Also man sieht, da bewegt sich was. Ne? Hoffentlich.
Ja. Aber irgendwie auch nicht, ne? Also es ist einfach immer noch, wie immer, kein Ende in Sicht.
Ja. Ich hoffe tatsächlich, dass mit China so ein bisschen da halt jetzt was vielleicht ins Rollen kommt, wer weiß. Ja,
In einer Talkshow wurde so eine Umfrage gemacht, also zwischen den Moderatoren, wer denkt, ob dass der Krieg dieses Jahr noch endet oder wer denkt, dass es noch bis ins nächste Jahr oder sogar darüber hinausgeht. Was glaubst du?
Ich denke, nächstes Jahr oder darüber hinaus. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr fertig sind.
Okay, krass.
Weiß ich nicht. Also, ich hätte es gerne, aber man weiß ja, dass das sich gerne zieht. Und ich glaube, im besten Falle bekommen wir dieses Jahr vielleicht sowas wie einen eingefrorenen Konflikt hin. Dann ist aber der Krieg ja nicht beendet. Das ist ja dann nur ein erstmal Waffenstillstand, bis man sich auf irgendwas geeinigt hat. Und ich weiß es nicht. Ich vermute nicht, dass wir dieses Jahr durchkommen. Es wäre toll, aber ich glaube nicht.
Ja, hat auch eine gesagt, dass es einfach momentan kaum Aussichten gibt. Ja? Also über was soll überhaupt verhandelt werden? Keine Ahnung. Ich weiß es sowieso nicht.
Das Problem ist ja immer, dass man sagt, dass Verhandlungen funktionieren ja sowieso nur ab dem Punkt, in dem beide Seiten, vor allem eben der Aggressor, einsieht, dass es quasi militärisch keinen weiteren Vorstoß mehr geben kann. Also dass man nicht mehr erreichen kann. Und diese Meinung hat ja Putin obviously nicht. Ja, sonst würde er ja schon längst quasi selbst von sich aus an den Verhandlungstisch kommen. Er glaubt ja, dass er weiterhin die Ukraine überrollen kann und von daher gibt es da auch keine Verhandlungsbasis.
Ne? Genau, das war nämlich die Aussage von der einen Frau, die dabei war. Sie meinte, es gibt ein großes Dilemma. Diese Verhandlungen und Einigungen können nicht mit Putin stattfinden, aber Putin wird in den nächsten Monaten und vermutlich Jahren seine Präsidentschaft nicht einfach niederlegen.
Ja, also, genau.
Das ist das große Dilemma. So, also wenn er nicht geht, gibt es keine Verhandlungen, aber wie soll er denn gehen? Weißt du, was ich meine? Also das ist das große Ding. Es muss ja irgendwie dann mit Putin klappen, aber das scheint irgendwie unmöglich. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch leider der Meinung, dass das, glaube ich, noch das ganze Jahr übergeht und sogar drüber hinaus. Ja. Wir werden sehen. Mal gucken. Aber wenn wir jetzt schon über viele Jahre sprechen, gibt es noch weitere News von der anderen Seite der Welt. Ja. Und zwar hat der amtierende US-Präsident Joe Biden seine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 bekannt gegeben.
Ja.
So, er ist mit 80 Jahren bereits jetzt der älteste amtierende Präsident der Geschichte der USA. Mm. Nach der Amtszeit wäre er einfach, was, 85, 86? Ja. Und ist natürlich schon krass, wenn du dir überlegst, so mein Opa wurde jetzt 80. Mm. Und er ist einfach der Präsident der USA. Das ist schon einfach richtig krank. Ja. Viele Wähler sind allerdings skeptisch. Also tatsächlich sind 70%, die gegen eine erneute Kandidatur sind. Mhm. Allerdings steht er als finaler Kandidat ja noch gar nicht fest. Also erstmal muss er die Vorwahlen innerhalb seiner eigenen Partei gewinnen. Ja. So. Und da ist dann natürlich das große, ich sag mal, das große Abschätzen, wer tritt denn bei den Republikanern an? Denn ja, auch Donald Trump will bei der Wahl 2024 erneut antreten. Hatte das auch schon im letzten Jahr, im November schon verkündet. Jetzt ist die Frage, haben wir ein Remake, ein Copy-Paste der letzten US-Wahl, ja, Trump gegen Biden? Und wenn, also da verstehe ich dann die Amerikaner nicht. Auf der einen Seite sagen die Polls sagen, Donald Trump kann diese Wahl nicht gewinnen. Der ist zu schwach, was die Zahlen angeht. Auf der anderen Seite sagen sie, 70% sind gegen eine Kandidatur von Biden. Ne, sind die 70% jetzt nur aus der demokratischen Richtung? Sind die 70% landesweit? Mhm. Man weiß es immer nicht. Diese Polls bei US-Wahlen sind auch immer richtig komisch. Also ja, die sagen das eine, aber nachher kommt ganz anders. Ja. Hatten ja auch gesagt damals, dass Hillary Clinton klar gewinnt. Und die hat dann auch ziemlich verkackt.
Ja, klar.
Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch, extrem, ja, weil der Wahlkampf geht einfach so Januar, Februar schon los. Und dann haben wir jeden Tag hier CNN, richtig geile Show. Ja, also. Da gibt es dann richtig Clash. Vor allem diese Debatten, die Fernsehdebates, ja, finde ich einfach unfassbar cool. Ja. Wenn die sich dann gegenseitig richtig zermetzeln. Das ist ja hier in Deutschland ein Kinderspielplatz im Gegensatz zu denen. Und man muss schon sagen, Donald Trump ist halt der Mega-Entertainer. Deswegen, es wird schon mega witzig, wenn die wieder gegeneinander.
Es wird alleine wegen seiner Sprüche. Du willst das einfach, ja, sehen, um zu gucken, wie er reagiert, was er raushaut. Genau. Und stimmt, ja. Also ich glaube, das könnte interessant werden. Also ich meine, ja, bei den Demokraten gibt es eigentlich keinen anderen ernstzunehmenden Kandidaten. Also man hat auch noch nie was gehört davon.
Nee,
ich schätze mal, ja, dass es Joe Biden dann auch wirklich am Ende wird. Ja. Während halt, ne, bei den Republikanern haben wir ja schon drüber gesprochen, gibt es ja auch noch so, wie heißt der, Rob DeSantis oder so, ne, oder auf jeden, ja, Fall DeSantis, der, ja, da ja auch groß im Rennen ist. Also mal sehen, ja, wer da am Ende wirklich gegen Joe Biden antritt. Ne?
Ja, und man weiß nicht, wen man sich mehr oder weniger wünscht von, ja, Trump und DeSantis, weil DeSantis ist auch schon echt hardcore, ey.
Ja, der macht der macht es ein kleines bisschen eleganter, sage ich mal, also nicht ganz so krass populistisch wie Donald Trump, aber der hat halt, bei ihm ist halt das Gefährliche, dass der halt ein richtiger Politiker ist. Trump ist einfach halt, der ist so ein bisschen, ich sag mal, wie ein Elefant im Porzellanladen, der andere macht das halt einfach geschickter, ist aber genauso gefährlich.
Ja, ja, absolut. Genau.
Ja, was auch gefährlich oder besorgniserregend ist, ist, was gerade im Sudan abgeht. Denn im Sudan kämpfen jetzt seit knapp 2 Wochen, seit dem 15. April, die sudanesischen Streitkräfte und die paramilitärische Gruppe namens Rapid Support Forces, die RSF, um die Macht. Habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen? Denn im Sudan selbst gab es 2019, also schon ein paar Jährchen her, im April, einen Militärputsch. Da hat diese RSF, Rapid Support Forces, die Regierung gestürzt. Und seitdem ist deren General so quasi de facto Regierungsmacht. Ja? Mhm. Und jetzt in diesem neuen Putsch oder in diesem neuen Konflikt, der ausgelöst wurde, sind schon mindestens 459 Menschen getötet und über 4000 verletzt worden. Also es ist gerade wirklich sehr kritisch. Die haben die letzten 3 Tage so einen halbgaren Waffenstillstand gehabt, der von der USA ausgehandelt wurde, damit so ein bisschen evakuiert werden konnte. Beispielsweise war auch die Bundeswehr im Einsatz. Dieses Mandat wurde jetzt nachträglich nochmal erteilt. Also sie sind vorab hingeschickt worden mit Fliegern, haben evakuiert. Und weil aber der Bundestag noch nicht getagt hatte, mussten sie jetzt quasi nachträglich dem Mandat zustimmen, was auch durchgesetzt wurde natürlich. Und ja, als Grund für diesen jüngsten Putsch nannte der General Al-Burhan, so wie der heißt, der Chef der RSF, dass es eben politische Machtkämpfe im Land gibt und die Sorge vor chaotischen Zuständen. Also der sah sich eigentlich über die letzten knapp 4 Jahre, oder ja, ziemlich genau 4 Jahre, April 2019, eigentlich relativ positiv, ne, mit wie das Land sich entwickelt hat. Und eigentlich hätte es dieses Jahr halt auch Wahlen geben sollen, in dem zum ersten Mal wirklich richtig demokratisch eine freie Regierung gewählt wurde. Und was für ein Zufall, dass jetzt auf einmal wieder es einen Konflikt gibt. Ne? Also das ist sehr traurig, weil der Sudan unter anderem auch als eins der Länder in Ostafrika galt, das so ein bisschen vorbildsmäßig für eine gegebenenfalls aufstrebende Demokratie eben war. Und ja, jetzt, ich sag mal, down the drain geht, ne?
Ja, das ist krass, ne? Das ist einfach zwei Männer sind dafür verantwortlich.
Ja.
So ein ganzes Land versinkt im Chaos wegen zwei
Männer,
so
ne?
Krank. Naja.
Militärputsch finde ich generell immer sehr spannend. Da war doch auch vor ein paar Jahren, war da zwei, drei Jahren, hat doch auch in der Türkei
ein
Militär versucht, ne?
Ja.
Erdogan zu putschen. Das fand ich auch so krass, ne?
Also, heftig. Heftig, Leute auf offener Straße erschossen worden und so. Ja.
Das ist schon krass.
Ja, sowas ist immer richtig heftig, weil wenn sowas halt losgeht, dann versinken, es kann nicht aufgehalten werden.
Ja.
Wenn sowas gestartet wird, du kannst es nicht stoppen.
Ja.
Es wird immer irgendwie Opfer geben und es wird immer entweder niedergeschlagen oder das ganze Regime ändert sich.
Ja.
Das ist schon gruselig, hey.
Absolut, absolut.
Und wenn du dann überlegst, hier in Deutschland hat doch auch so eine Gruppe das mal geplant.
Die Reichsbürger. Ach, oh Gott, ja.
Weißt du,
über sowas können wir dann wenigstens hier lachen, ne? Weil die jetzt nicht offen irgendwie sich mit Waffen irgendwo hingestellt haben und Leute anfangen, Geisel zu nehmen oder so. Und da unten ist das normal, sozusagen.
Ja, stell dir mal vor, die hätten die Bundeswehr auf ihrer Seite und dann Bundeswehr würde dann. Oh mein Gott.
Das ist krank. Das ist wirklich krank.
Kommen wir zum Schluss nochmal zu unseren berühmten Wirtschaftsnews.
Okay.
Die erste Schlagzeile fand ich extrem interessant und ich wollte die unbedingt mit dir hier diskutieren, auch wenn wir die Wirtschaftsnews immer schnell abarbeiten. Das
natürlich.
Muss ich mit dir jetzt besprechen. Und zwar hat ja der Bildchef Döpfner, nicht Bildchef, sondern tatsächlich der ganze Konzernchef von
Springer,
genau, Axel Springer Verlag. Der Vorstandsvorsitzende hat schwierige Zeit hinter sich, beziehungsweise steckt in einer schwierigen Zeit, denn es wurden mal wieder, das kam ja schon öfter vor, SMS von ihm geleakt. Da frage ich mich, okay, wenn dir das schon mal passiert ist, warum hältst du dich dann nicht zurück, wenn du weißt, diese SMS könnten an die Öffentlichkeit geraten, ja? Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er in diesen SMS zum Beispiel, also er hatte verschiedene Themen, zum einen hat er sich über Ostdeutschland lustig gemacht, er hat mit Donald Trump sympathisiert und er hat die FDP hochgejubelt, da kommen wir gleich dazu.
Mhm.
Ein Zitat wollte ich dir vorlesen, weil er abfällige Bemerkungen über Ostdeutschland rausgelassen hat, das fand ich mega. Achtung, das ist ein Zitat. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. So. Zitat Ende.
Ja,
heavy. Also das fand ich schon extrem, als das einfach so vorgelesen wurde. Ich habe echt erstmal richtig lachen müssen.
Ja.
Aber wenn du dann überlegst, wie mächtig dieser Konzern ist und wie mächtig auch dieser Döpfner ist, ja, der ja eine Schenkung von der damaligen oder von der Witwe des Gründers Axel Springer erhalten hat und quasi Milliardär dadurch wurde und den größten Teil dieses Unternehmens einfach hält und eigentlich als Supergott, als Sonnengott des Verlags angesehen wird, dann macht es einem schon ein bisschen Angst, ja, weil er hat ja auch verschiedene, er hat Politico gekauft, er hat noch eine andere Zeitung aus den USA gekauft. Also wird auch immer internationaler, er wird halt auch immer mächtiger oder dieser Konzern wird immer mächtiger. Dann hast du da schon auch Macht, ja. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Vorstandsvorsitzende, wenn dieser Sonnengott so über gewisse Themen denkt.
Ja.
Zum anderen, das fand ich auch sehr lustig, hat er aktiv gesagt, dass er vor allem vor einer Bundestagswahl gerne die FDP pushen will. Er hat nämlich gesagt, das Einzige, was uns irgendwie retten kann vor einer rot-grünen, ich sag mal, versifften Regierung, ist die FDP. Und er meinte, am besten wäre mir oder am liebsten wäre mir SPD, FDP. Und können wir nicht den Lindner irgendwie pushen, können wir nicht die FDP irgendwie auf 16% bringen oder sowas. Also ganz, ganz genau im Wortlaut habe ich es jetzt nicht. Ich habe auch kein Zitat. Das ist auf jeden Fall so zusammengefasst, die Aussage. Und da würde mich jetzt interessieren, also es schadet natürlich jetzt nicht nur dem Konzern und dem Döpfner selbst, sondern das schadet ja auch der FDP. Ganz klar. So, und klar, die werden sich jetzt distanzieren und hier und da hatten wir nichts mit zu tun und wissen wir nicht und so. Aber du kannst mir noch nicht erzählen, dass der Döpfner nicht den Christian anruft und sagt, du, Lindner, ich helfe dir, wie machen wir das?
Kann ja gut gewesen sein, ist ja auch sein gutes Recht, als Mensch unterstützen zu wollen, wo er möchte. Also ich finde, dass
Problem. Ja, als Mensch schon.
Ja, ja, nein,
als Mensch schon.
Nee, ich mein,
aber
ich,
Meinungsmache ist was anderes, ne?
Ja, das Problem ist, oder so wie sich ja die Bild selbst dann geäußert hatte dazu, ist das ja quasi schön und gut, wenn Döpfner in Messages oder sonst irgendwie sagt, es solle die eine oder die andere Richtung berichtet werden. Obviously wurde es wohl ja nicht so gemacht, auch von der Bild, weil die sich halt, oder von den Zeitungen, weil die alle trotzdem unabhängig sind. Es kann halt sehr gut sein, dass dann gegebenenfalls Spenden oder sowas eingegangen sind von Döpfner, so wie es aber halt auch Millionen Spenden gibt an alle anderen Parteien. Ich finde den Kerl nicht gut, absolut nicht. Ne? Der ist durchgeknallt mit ganz, ganz vielen seiner Ideen, die er hat. Er ist aber zumindest, und das ist das einzig Gute, halt zum Beispiel ein absolut klarer Gegner gegen rechts, aber eben halt auch ein absolut klarer Gegner gegen links. Er ist halt für liberale Politik.
Ist so.
Ne? Deswegen lässt er sich halt auch nichts vorschreiben, so von wegen, ne? Wie du sagst, guck mal, der wurde schon mal erwischt dabei, macht aber genauso weiter, weil er halt sagt, ja okay, ich lass mir halt nichts sagen, so, ich mach halt, was ich möchte. Es ist halt schwierig. Ich habe jetzt nicht direkt beispielsweise, also auch schon aus internen Kreisen, sag ich mal, jetzt nicht direkt mitbekommen, dass beispielsweise die FDP sich da explizit davon distanziert hat, weil wie gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Ich weiß halt nicht, ob da im Hintergrund irgendwie, ich sag mal, wirklich Gespräche letztendlich mit bei den Parteichefs gemacht wurden, weil letztendlich hätte das ja keinen Einfluss. Er müsste ja wirklich die Leute davon überzeugen und nicht bei Lindner anrufen und fragen, wie kann ich dir denn helfen? Weil selbst wenn Geld reinfließt, ne?
Ja, stimmt aber nicht ganz, weil guck mal, es ist ein Unterschied, ob jetzt ein anderer Prominenter, der vielleicht aus Musik, Sport, was weiß ich, kommt, öffentlich sagt, wir müssen die FDP pushen, ne? Macht das alle, meine Fans nehme ich mit und so. Das ist Meinungsfreiheit und er kann das machen, wie er will. Das ist ja seine Meinung. So, ich will diese Politik vertreten. Aber ein Matthias Döpfner, der den größten Verlag Deutschlands innehat, mit der stärksten Auflage, hat der hat eine neutrale Position, öffentlich zu haben. Das ist einfach
öffentlich,
so.
Öffentlich, ja, aber das war ja nicht öffentlich. Das ist es halt. Verstehst du?
Doch, ja, doch, das war. Er hat versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Nicht durch die SMS, sondern er hat gesagt, Leute, wir müssen im Redaktionsteam dafür sorgen, dass die FDP auf 16% kommt. Ja. Und das ist schon Manipulation, wenn das denn so dann
gewesen wäre.
Wurde.
Genau.
Genau.
Das ist halt die Sache. Er hat sich zwar so geäußert, aber die Redaktionen sind halt trotzdem.
Mein gut, die FDP kackt extrem ab, so, er war nicht erfolgreich, sagen wir mal so. Aber, also klar,
nein, das war ja vom Regierung. Das war vom Bundes.
Ja, aber warum hört er jetzt damit auf? Ne? Also hätte er jetzt ja sagen können, okay, jetzt müssen wir die FDP richtig stärken, weil die Ampelkoalition wird es nicht nochmal so geben. Aber FDP muss in der Regierung bleiben, die müssen wir stärken. Also das hat ja jetzt nicht funktioniert. Ja. Die FDP wird vermutlich.
Ja, aber also, das ist halt genau das, was ich meinte. Ne? Also auch die Bild hat davor nicht sonderlich positiv über die FDP jetzt extra berichtet. Das meinte ich, weißt du?
Ja.
Also der hat zwar seine versucht sozusagen als Konzernchef irgendwie Einfluss zu nehmen. Letztendlich sind die Redaktionen aber dann trotzdem sich selbst überlassen.
Ja, selbstverständlich.
Und haben halt gemacht, was sie wollten,
ne? Müssen sie
deswegen, das verstehe ich ab. Ich verstehe, was du meinst. Ja? Aber genau deswegen waren es halt die SMS. Ne? Verstehst du?
Ja.
Also er hat sich halt nicht offen hingestellt und dann, ich sag mal, auf irgendwie so einem Pressetag oder so von Axel Springer dann auf der Bühne quasi das so an alle Leute nach außen kommuniziert, dass du eben das quasi vorwerfen kannst, weil du sagen kannst, ja, Alter, du hast das gerade öffentlich versucht, die Meinung zu beeinflussen, sondern er hat halt, keine Ahnung, wem er die SMS geschickt hat, ja, aber ja, da halt sozusagen sich ausgekotzt. Ich halt von dem Typ nix, also wirklich nicht.
Ja, jede Zeitung hat ja auch so ein bisschen ihre politische Richtung, sage ich mal. Das merkt man schon, wenn man sie liest, wo sie jetzt so irgendwie reingehen. Aber das ist halt so offen, weißt du, das gibt's nicht oft. Jetzt meine Frage an dich, was glaubst du, was passiert mit dem, der das geleakt hat?
Ist halt jetzt wirklich die Frage, ne? Wer das war? War das in einem Gruppenchat oder so? Ne? War das in einem Gruppenchat? War das eine direkte Person? Also wenn es eine direkte Person war, ist ja klar. So, außer es würde sich irgendwie halt herausstellen, dass.
Naja, er muss sie ja an jemanden geschickt haben und die
ja, also Person, es waren ja. Ja, pass auf, es waren ja. Es wird immer als SMS bezeichnet, aber es waren WhatsApp-Nachrichten. So, also das könnte ja auch aus einem WhatsApp-Gruppenchat sein. Weiß ich nicht.
Klar,
kann auch sein.
Ja, aber.
Wenn es an eine Person direkt ging, dann ist entweder diese Person jetzt nicht mehr mit ihm befreundet, ja. Oder es kann ja auch sein, das weiß man ja nicht, wie da jetzt redaktionell gearbeitet wurde oder wie man da an die Sachen rangekommen ist von der jeweiligen Person, ob das freiwillig gegeben wurde oder derjenige vielleicht gehackt wurde und das dann so irgendwie geleakt wurde. Wer weiß, keine Ahnung. War da nicht in den Abflüssen drin. Aber ich glaube, der ist nicht mehr, wenn es eine Person war, ist der, glaube ich, nicht mehr in der Einflusssphäre von Döpfner. Ne?
Auf jeden Fall war das ein kleiner Skandal. Ja, witzig für die Presse, witzig für uns. Ich bin echt mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob er sich schon öffentlich geäußert hat. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig
verfolgt. Ja, hat er, aber hat halt gesagt, dass das alles, also dass er immer gerne alles sehr überspitzt und Leute, die ihn kennen, auch wissen, dass er Sachen immer sehr überspitzt sagt und dass das natürlich jetzt alles so ein bisschen auch aus dem Kontext gerissen wurde.
Ne? Okay. Gut. Weitere News waren, dass die Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und EVG erneut gescheitert sind. Das heißt, weitere Streiks.
Ja.
Ja, das ist einfach super ätzend, ey.
Hört ja nicht auf.
Nee. Der Heizungsbauer Wissmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte an ein US-Unternehmen namens Carrier Global für satte 12 Milliarden Euro.
Peanuts also.
Junger Vater. Ich meine, da sagst du halt nicht nein, ne? Nee, aber ist jetzt halt wieder was weg.
Ja.
Geht wieder was ins Ausland.
Wärmepumpen trotzdem. Übrigens.
Ja, ja, was nächstes Jahr ja so wichtig sein könnte. Wieso warten die nicht? Nächstes Jahr hätten die richtig Umsatz machen können. Aber gut, 12 Milliarden musst du halt erstmal nein sagen können, ne?
Ja.
Primark schließt 4 Filialen in Deutschland. Mangels Rentabilität. Freut mich extrem. I hate Primark.
Ja, me too.
Aber krass, ne? Weißt du noch, wie die früher, oder als die aufgemacht haben, was
die
da für Schlangen standen?
Ja, die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen und auf einmal war die ganze Innenstadt voll.
Und das Witzige war, am Eröffnungstag sind dann 2000 Leute da reingerannt und am nächsten Tag war einfach Leere. Also weißt du, ich meine, das war immer so ein Ultra-Hype in der Stadt, wo der aufgemacht hat und danach ging es einfach bergab. Deswegen kann ich verstehen, dass das jetzt so kam.
Ja, klar.
Ja, und dann hatte ich noch eine Sache gesehen. Das ist zwar schon ein paar Wochen her, allerdings fand ich das ist extrem interessant, weil wir letzte Folge darüber sprachen mit Intel, dem Chiphersteller, der jetzt hier in Deutschland mehr investieren sollte und die USA ja oder generell die restliche Welt extrem darauf bedacht ist, Chiphersteller, Halbleiterhersteller aus dem Boden schießen zu lassen, um Konkurrenz zum größten Halbleiterhersteller der Welt aus Taiwan, dem Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, auch kurz TSMC, eine Konkurrenz darzustellen und da aufzuholen.
Ja.
So. Und es ganz, ganz große Schlagzeile, Ich für mich war das eine Riesenschlagzeile, weil ich mir gedacht habe, eieiei, ich glaube, da kommt was auf uns zu. Kennst du Berkshire Hathaway?
Yes.
Das ist der Fonds, für alle da draußen, die es nicht wissen, von Warren Buffett.
Exakt.
Dem wahrscheinlich berühmtesten Investor der Welt. Und dieser Fonds hat, beziehungsweise Warren Buffett, hat letztes Jahr, glaube ich, war das, Riesenanteilen im Wert von 4,1 Milliarden Dollar von TSMC erworben und hat jetzt allerdings 86% abgestoßen. Und zwar aus dem Nichts, also einfach so. Und eigentlich spricht das total gegen die Investitionsstrategie von Buffett, der halt immer sagt, lange halten, ne?
Ja.
Und ich glaube mindestens 10 Jahre oder so und dann auch eher so ein bisschen abstoßen. Und er hat jetzt aber echt einen Großteil abgestoßen. Und jetzt ist natürlich, also als Gründe nennt er selbst globaler Wettbewerbsanstieg, also dass halt auch andere Länder sich jetzt drum kümmern und dass quasi dieser Hype um TSMC nicht mehr so bestehen wird, auch wenn die Nachfrage nach Halbleitern immer noch extrem hoch ist.
Ja.
Und der andere Grund sind geopolitische Unsicherheiten.
Ja,
und das finde ich halt extrem gefährlich, wenn ein Warren Buffett, der wahrscheinlich viel, viel mehr weiß als wir Otto Normalverbraucher, der mit Politik und Wirtschaft in einem Bett liegt, der alles weiß, was wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren, in den nächsten vielen Monaten stattfindet und dementsprechend halt extrem gut reagieren kann, der sagt jetzt, sorry Leute, mir ist diese Situation zwischen Taiwan und China einfach zu unsicher. Diese Firma wird extrem große Probleme haben, weil TSMC ja auch extrem viele Standorte und Produktion in China hat. Das heißt, wenn China Taiwan angreift, übernimmt, dann gibt's kein Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mehr. Ja?
Ja.
Dann ist das China Semiconductor. Und weißt du, wenn wir dann sagen, machen die das wirklich? Passiert das ehrlich? Wenn sowas klar ist, wenn ein Warren Buffett sagt, sorry Leute, mir ist es zu unsicher, das wird eh so kommen, dann können wir uns auch alle darauf einstellen, dass es so kommt.
Ja, klar.
Also weißt du, ich meine, das ist doch ein klares Zeichen. Es steht auch krass als Überschrift bei den Wirtschaftsnachrichten, stand, weiß Buffett was wir nicht wissen.
Ja, klar. Ja.
Also weißt du, ich meine, ja klar, So, natürlich weiß der mehr als du. So, und wenn der 86% abstößt, dann sagt er auch, da sagt er nicht, ich warte mal ab und gebe ein bisschen ab und bin mal vorsichtig, sondern sagt er, hau das Zeug raus. Mhm. Ja, die werden abstürzen. Ja, okay. Klar. So, spannend. Und das fand ich irgendwie erwähnenswert, weil das hat mich auch so ein bisschen stutzig gemacht. Weil wir ja immer hoffen, es wird nicht passieren und das wird nicht so wieder mit der Ukraine und die machen ihre Manöver, aber...
Ja, ne? Ja, abwarten, abwarten.
Ja, ich bin echt gespannt, ich bin richtig gespannt, aber ich fand's extrem hardcore.
So. Ja. Nee, absolut, absolut.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in die letzte Kategorie.
Was treibt euch um?
Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind mal wieder am Ende unseres Podcasts angekommen, sprich in der letzten und meiner Lieblingskategorie. Und von daher, same procedure as every time, meine liebe Paula, was treibt dich denn gerade so um?
Und zwar wollte ich mit dir mal darüber sprechen, was Führungsstil ausmacht. Beziehungsweise was einen guten Führungsstil ausmacht und was vielleicht auch ein schlechter Führungsstil ist. Mhm. Basierend auf dem Beispiel des FC Bayern München.
Oh Gott.
Der FC Bayern München mit Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportchef Salihamidžić hat vor ein paar Wochen ja diese ultra spontane und unverständliche Entscheidung getroffen, dass man den alten Trainer, Julian Nagelsmann, feuern sollte, weil sportliche Ziele einfach nicht erreicht werden, beziehungsweise die Leistung einfach zu wünschen übrig lässt.
Ja.
Daraufhin haben sie Thomas Tuchel verpflichtet, ein grandioser Trainer, der viel erreicht hat, mit Paris und Chelsea Topclubs trainiert hat, Champions League-Sieger wurde. Ein toller Trainer, meiner Meinung nach, der auf ganzer Linie verkackt momentan. Der FC Bayern ist daraufhin aus der Champions League ausgeschieden, kläglich gegen Manchester City. Die sind aus dem Pokal ausgeschieden gegen SC Freiburg. Die sind... zweiter Platz in der Bundesliga, das heißt, der BVB Dortmund hat extrem große Chancen, aus eigener Hand deutscher Meister zu werden. Das heißt, sie haben es geschafft, in wenigen Wochen 3 Titel zu verspielen. So. Als Tuchel kam, waren alle 3 Titel noch möglich. Das war auch das große Ziel und das war auch anscheinend der Grund, warum Nagelsmann gehen sollte, damit man auch noch Chance auf die 3 Titel hat, obwohl Nagelsmann dafür gesorgt hat, dass Bayern Paris damals wirklich sang- und klanglos aus der Champions League geschossen hat. Ja, und zwar mit geiler Spielweise. Momentan ist der FC Bayern so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht ganz sagen wie der VfB Stuttgart, aber spielt schon scheiße und hat überhaupt keine Sicherheit mehr, hat extrem abgebaut, hat auch diesen Trainerwechsel, glaube ich, überhaupt nicht verkraftet. Und jetzt ist natürlich die Frage, um auf mein Thema zurückzukommen, was war das denn für eine Entscheidung? Ja, also wenn du natürlich hacken jetzt alle auf der Führung rum, alle hacken auf Oliver Kahn rum, alle sagen, einer von euch muss gehen, das war eine komplette Fehlentscheidung, ihr habt sie doch nicht mehr alle, was ist das für ein Führungsstil? Und jetzt ist meine Frage, also jetzt hast du so eine Position inne und musst solche Entscheidungen treffen, ne?
Ja.
Was geht da in dir vor? Also was glaubst du, was sind das für Leaders, sag ich mal, ne, die sowas dann entscheiden?
Also ich habe generell schon immer das Problem gehabt, dass Trainer verantwortlich gemacht werden immer als allererstes für die schlechte Leistung einer Mannschaft. Ja, also ich meine, natürlich gibt es genügend Beispiele dafür, dass man am Spielstil der Mannschaft selbst erkennen kann, dass sie gerade so scheiße spielen, um den Trainer rauszuekeln. Ja, gibt's genügend Beispiele. War ja jetzt aber obviously bei Bayern beispielsweise nicht der Fall. Also ich bin überhaupt kein Bayern-Sympathisant, aber das war definitiv nicht der Fall gewesen. Eher im Gegenteil, wie du sagst, sie sind ja jetzt seitdem deutlich schlechter geworden, was unter anderem auch daran liegt, dass ja auch einige der Top-Bayern-Spieler und Leader der Mannschaft sich auch schon öffentlich dazu geäußert haben, so unterschwellig, von wegen, dass sie eigentlich auch für Nagelsmann waren, ne? Und also so ein bisschen denen ihm gegenüber auch Treue quasi gezeigt haben und dass du dann so ein bisschen verständnislos halt reagierst, wenn dann solche Entscheidungen durchgehen, was sich natürlich heavily beeinflusst, ne? Also mal ganz im Ernst. Ist ja.
Ja, als Erklärung, sorry, aber als Erklärung war ja auch so ein bisschen von Salihamidžić, dass der Trainer die Kabine verloren hätte. Also keine
Zukunft mehr auf die Spieler. Ja, und davon gab es ja wohl aber intern doch
stimmt
nicht.
Halt überhaupt genau, nicht. Ja. Ja, genau. Selbst die Spieler haben gesagt, also das ist überhaupt nicht der Fall gewesen.
Ja, du brauchst halt irgendeine Meinung dafür oder irgendeinen Grund, um das dann durchsetzen zu können. Weil ich meine, jetzt überleg mal, der war der teuerste Trainer aller Zeiten und die müssen ihn bis nächstes Jahr noch bezahlen.
Ja, ich weiß. Aber das ist ja, also ich will gar nicht so sehr in diese Fußballrichtung gehen, sondern generell, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Top-Mitarbeiter, ja, der in deiner Firma echt extrem viel reißt und auch echt für viele tolle, sag mal, Aussichten sorgt. Er hat es noch nicht vollbracht, aber die Aussichten darauf sind extrem hoch. Die Mitarbeiter, alle andere Mitarbeiter respektieren ihn, haben ihn gern, arbeiten gern mit ihm zusammen oder mit ihr natürlich. Und jetzt kommen wir und sagen, du musst gehen.
Ja, das ist, also das ist ja das,
was das ist ja das Gleiche. So. Genau. Weißt du, das ist ja das Gleiche. Wer bist du als Führungsposition, wenn du sowas machst?
Genau.
Wir wissen nicht die Internas, wir wissen nicht, was da abging. Vielleicht gab es da Streits, vielleicht gab es da extrem schlechte Stimmung, kann ja sein. Aber generell, das Außenbild hat doch gezeigt, die Firma funktioniert. Warum entlässt du einen deiner besten Mitarbeiter?
Genau. Also das ist halt die Sache. Also es muss ja irgendwas passiert sein. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? Also es kann nicht am, wie du sagst, am Spielerischen oder sonst irgendwas gelegen haben. Also die Performance war ja eigentlich da. Die Chance auf die drei Titel war da. Also dass du halt, ne, gut performst in der Firma, war ja quasi gegeben. Also muss ja irgendwas anderes vorgefallen sein, dass dann die Führungsriege dazu führt oder dazu zwingt vielleicht sogar, keine Ahnung, wissen wir ja nicht, ihn dann entlassen zu müssen. Das Problem ist halt, dass du bei solchen Entscheidungen dann halt auch ganz schnell deine Firma halt eben gegen dich oder deine Mitarbeiter dann eben gegen dich hast. Weil wenn er halt ein sehr beliebter Mitarbeiter ist, ne, eine sehr beliebte Führungskraft ist und du kommst als CEO, weil Kahn ist ja CEO von Bayern, ne, kommst dann da um die Ecke und sagst, ja, du bist jetzt gefeuert, weil, keine Ahnung, du ziehst ja halt irgendwas aus der Nase, dann, also gerade dieses so aus der Nase ziehen, weil ganz obviously hat das ja nicht gestimmt mit der Kabine. Von daher verärgerst du ja damit genau die Leute, die ja weiterhin in deinem Unternehmen sind. Also irgendwas muss ja quasi passiert sein. Wir wissen nicht, was es ist. Mhm. Und das ist ein super, super schlechter Führungsstil, weil es fällt alles auf dich zurück. Und ich bin der Meinung, dass wenn du danach dann auch siehst, dass deine Entscheidung dazu geführt hat, dass wirklich irgendwas massiv falsch läuft gerade in der Firma, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben oder für die Konsequenzen gerade stehen. Im Fall von einem Fußballverein jetzt, ne, so einem Fußballverein, wenn du siehst, dass du vorher die Chance noch hattest auf alle drei Titel und jetzt auf keinen, ja, dann musst du den Hut ziehen. Mhm. Ja, weil wenn du den anderen gefeuert hast, weil es potenziell so schlecht lief und deine Entscheidung dazu führt, dass es wirklich schlecht läuft, dann musst du den Hut ziehen. Denn du bist für die wirtschaftliche Konsequenzen dann auch haftbar, sage ich mal. Ne?
Ja, aber das ist ja im anderen Unternehmen ja auch nicht so, dass du dann den Vorstandsvorsitzenden oder CEO direkt feuerst, wenn es dann halt mal nicht so gut läuft. Ne? Also das passiert.
Naja, schau dir mal Disney an, die ihren Chef sonntagnachts auf einem Konzert gefeuert haben. So, also,
ja, ja. Ne? Ja, kann schon sein, kann passieren, natürlich. Ja. Aber also im Fußball ist es natürlich auch noch mal viel schnelllebiger und Fehlentscheidungen werden da knallhart bestraft. So, ne? Trotzdem, also generell dieser Führungsstil, das ist echt komisch, ne? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Es gibt da bestimmt noch andere Gründe. Es gibt da sicher auch viel, dass wir nicht wissen und so. Alles gut. Aber dann lass doch das einfach mal die Saison zu Ende gehen und gucken, was du am Ende kriegst und dann mach den Wechsel oder so.
Ja, ja, vor
aber
allem nicht wirst vom Sonntag du ja auf eigentlich, genau, du wirst ja den Trainer wirklich dann raus, wenn du, also jetzt mal angenommen, er hätte jetzt die drei Titel verspielt und wäre jetzt an der Stelle, wo Tuchel gerade ist. Selbst dann ist das noch voll assi, weil die Saison ist ja fast vorbei, ja, dann lass sie halt zu Ende laufen. Wer feuert denn bitte zwei Monate vor Saisonende dann seinen Trainer? Aber okay, geschenkt. Aber vorher, wenn du die Aussicht ja noch hast, da zu feuern, das ist natürlich
falsch. Naja, guck mal, hätte er alle drei Titel jetzt geholt, ja, wäre er der größte König gewesen, haben gesagt, Tuchelwechsel war das Beste, was uns passieren konnte, das war der richtige Zeitpunkt, wir mussten die Reißleine ziehen. Jetzt haben sie alle drei verspielt, jetzt ist natürlich, das war die krasseste Fehlentscheidung, ihr seid richtige Noobs, was macht ihr da?
Ja, aber trotz der drei Titel würde ich immer noch sagen, dass es dann genügend Meinungen geben würde, die trotzdem sagen, das hätte auch beispielsweise Nagelsmann geschafft. Denn sie standen ja nicht da so abgeschlagen, dass man sagen muss, okay, wir brauchen, also die müssen einen Trainerwechsel durchführen, nur dann hätten sie die Chance noch auf die drei. Sondern genau das Gegenteil, sie standen ja noch souverän da. Deswegen wirkt ja diese Entscheidung auch so lächerlich, ne? Weil du dir denkst so, ja, der performt doch gerade, also was ist denn jetzt sein Problem, ne?
Ja, und also das, ich beobachte halt solche, sag mal, Leader, die echt weltbekannt sind, auch irgendwelche Entscheidungen von Cook oder von Musk oder so. Mich interessiert das einfach, wie die entscheiden, also ob sie jetzt extrem viele Mitarbeiter entlassen, ob sie jetzt einen Namenswechsel machen, ob sie neue Produkte einführen oder andere rausschmeißen und so. Ja. Interessiert mich einfach, wie solche Köpfe denken, ne? Ja. Und die ja extrem viel richtig gemacht haben in ihrem Leben und auch jeden Tag super viele Entscheidungen treffen müssen, was ich auch extrem krass respektiere. Und wie da dann halt Entscheidungen zustande kommen, finde ich halt einfach interessant, das mal zu analysieren. Absolut. Ganz neutral, ist mir ja völlig egal, was sie machen, ja, aber völlig neutral einfach mal drauf zu gucken und zu sagen, okay, krass, ja, hat keiner erwartet, ja, aber hast du entschlossen, so, ne, musst du halt dann auch dahinter stehen.
Deswegen sage ich ja, also ich bin der Meinung, du musst dann halt auch für die Konsequenzen gerade stehen, weil wenn man das vergleicht, also der Vergleich ist ja nicht weit weg, ja, das ist ein Top-Fußballclub, das ist vergleichbar mit einem wirklichen Großkonzern. Und im Großkonzern gibt es nicht nur den Vorstand, sondern es gibt auch den Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat entscheidet, wer Vorstandsvorsitzender ist. Weil das ist ja ein Unterschied zu uns, wo wir Vorstandsvorsitzende sind, weil es bei uns keinen Aufsichtsrat gibt und wir auch die Gründer der Firma sind. Das ist ja da gar nicht mehr so. Ne? Da sitzt irgendeiner, der von irgendwem mal irgendwann dahin gewählt wurde und genauso schnell kannst du auch abgesägt werden. Ja. Und das heißt, ne, wenn der Aufsichtsrat sieht, du performst scheiße oder hast eine Entscheidung getroffen, die wirklich dafür gesorgt hat, dass wir massivste Quartalseinbußen oder sowas haben, dann stehst du dafür gerade.
Ne? Ist so.
Und der Meinung bin ich auch da.
Gut, dann kommen wir zu dir zum Abschluss. Was treibt dich denn um?
Ja, was treibt mich um? Diesmal nicht ganz so gehässig wie sonst. Also es ist nichts über, ich war schon am Überlegen, ob ich mal wieder über Gender oder sonst irgendwas rede. Aber diesmal was anderes. Nämlich Anfang der Woche hatte ich in einem meiner Marketingkurse, die ich unterrichte dieses Semester, wieder mein absolutes Lieblingsthema. Das ist ein digitaler Marketingkurs. Ne? Da geht es also darum, wie man mit den Digitaltechnologien quasi modernes Marketing macht, Performance-Marketing und so, das wir ja auch in der Firma bei uns nutzen. Und in der vorletzten Session, bevor die ihre Präsentation starten, geht es immer über Datenschutz und Datenethik und sowas. Und wie steht ihr dazu, ne? Und wie stehe ich dazu? Was gibt es so für Beispiele und sowas? Und das sind Bacheloranden, die alle wirklich so um die 10 Jahre jünger sind als ich. Also im Alter meiner Schwester. Ich bin ja jetzt frisch 30, wie ihr wisst, Leute. Und die sind so um die 20. Und in dieser Session selbst erkläre ich auch immer, oder fangen wir erstmal darüber anzureden, was ist überhaupt Ethik, ne? Was sind Ethics, ne? Das ist eigentlich nur so ein, ich sag mal, ein selbst aufgesetzter Regelkomplex ist, der aber immer nur in einer Gesellschaft gilt. Also was hier in Deutschland ethisch ist, ist nicht zwingend ethisch in China, ist nicht zwingend ethisch in Saudi-Arabien oder USA und so, ne? Jedes hat ja sein anderes. Deswegen kannst du das eh nie so moralkomplexmäßig über alles drüber stülpen und so, ne, ein bisschen Definitionssachen abhaken. Aber dann zeige ich immer eine relativ aktuelle Studie, die zeigt, dass Generation Z, ne, Generation Z, so die in dem Alter jetzt sind, dass über 70% dieser Leute es denen vollkommen egal ist, was mit ihren Daten passiert, weil sie eben bevorzugen, was sie im Austausch dafür bekommen. Ne? Also, dass du halt jederzeit Social Media nutzen kannst und dass du personalisierte Werbung und sowas bekommst. Und deswegen gucke ich immer in die Runde. Das ist eine sehr große Runde dieses Semester mit 35 Leuten. Also ein toller Kurs, macht echt Spaß. Und fragt dann auch immer, wie sieht das denn bei euch aus? Wer von euch, einfach mal nur mit Handzeichen zeigen, wer von euch ist denn eigentlich so ein bisschen concerned, ne, über seine eigenen Daten? Also wer passt ein bisschen mehr auf? Und jetzt von den 34 Leuten, was schätzt du, wie viele Leute haben ihre Hand gehoben? Dass sie ein bisschen auf ihre eigenen Daten aufpassen, beziehungsweise es denen manchmal mulmig ist, was mit ihren Daten passiert.
Naja, wenn das jetzt 90% Deutsche wären in dem Kurs, würde ich sagen 90%.
Nee, ist gemischt tatsächlich, aber es sind viele Deutsche auch mit drin.
Ja. Okay, dann sage ich 40%.
40%? 3 Leute. Oh. 3 von 34. Also nicht mal 10%. Also wirklich, wirklich krass. Also korreliert so ein bisschen natürlich dann auch mit der Studie. Und weil ich das so spannend finde, habe ich gedacht, frag ich dich mal, Paula, wie siehst du das Ganze? Bist du ein bisschen eher vorsichtig, was deine Daten angeht? Siehst du das kritisch, was Google, Facebook, Instagram und Co. machen? Oder sagst auch du, so wie meine Bacheloranden, Hauptsache ich krieg personalisierte Werbung und kann jeden jederzeit erreichen? So, dahingesprochen.
Also seitdem ich jetzt so viel an technischen Geräten bin und auch sensible Daten, wir sensible Daten verarbeiten, gerade mit dem Unternehmen, bin ich auf jeden Fall durchaus vorsichtiger geworden. Also ich gucke immer drauf, wo klicke ich drauf, was ist das für eine Mail, was ist das für ein Ding, was ist das für eine Anzeige, ja, und bin immer extrem vorsichtig, wo ich mich irgendwie registriere, einlogge, was auch immer. Ja. Dann hast du mir das ja auch gut eingetrichtert mit diesen ganz verschlüsselten Passwörtern, die kein Mensch knacken kann und sowas, weil man vorher halt auch 123 und sowas als blödes Passwort hatte. Dementsprechend bin ich da schon durchaus vorsichtiger und skeptischer geworden, vor allem, weil ich es jetzt auch viel mehr verstehe. Ich weiß ja auch viel mehr im Hintergrund, was da abgeht und was diese Großkonzerne machen. Andererseits, weißt du, die Leute sagen, ich möchte das und das nicht machen, weil ich nicht will, dass die Regierung oder wer auch immer weiß, wo ich bin. Ja. Laufen aber mit Google Maps den ganzen Tag rum und suchen ihre, keine Ahnung, nächste Eisdiele, wo dann auch die ganze Welt oder beziehungsweise Google genau weiß, wo du bist. So. Und das macht halt keinen Sinn. Also die Leute verstehen nicht, dass alles ja auch irgendwie miteinander zusammenhängt. Wenn du das eine nicht machst, das andere doch, haben trotzdem alle deine Daten. So. Ja. Weil diese Datenpakete ja auch weiterverkauft werden und was auch immer. Und dementsprechend finde ich das halt so ein bisschen heuchlerisch, ja, wenn dann Leute sagen, ich bin da extrem vorsichtig, aber das andere, wie Facebook, was auch immer, spucken sie ihr ganzes Leben aus und, und deswegen sehe ich das nicht so kritisch, weil ich glaube sowieso, dass wir immer, immer digitaler werden, dass die Generation von unseren Kindern noch viel krasser jetzt drauf sein wird, als jetzt hier diese TikTok-Generation. Klar. Ich hoffe eher im Besseren, aber
ja, ich auch.
Dass dieses Thema, oh, meine Daten wird gar nicht mehr so kritisch gesehen werden in Zukunft. Ich glaube eher das Thema, ich möchte mehr Attention, ich möchte mehr Aufmerksamkeit, wird viel, viel, viel größer noch, als es jetzt schon ist, weil das einfach die neue Währung ist, Aufmerksamkeit, Klicks, Daten. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass es in generell gesamtgesellschaftlich das eher noch krasser wird. Ich persönlich bin aber skeptischer geworden.
Okay, spannend.
Und du?
Ja, ich bin sehr, oder ich gehe sehr kritisch mit Daten um und habe auch bei mir immer eigentlich so ziemlich überall die höchsten Datenschutzstandards quasi mit eingeführt, damit einfach die Geräte etc., die ich nutze, halt so safe wie möglich sind. Trotzdem nutze auch ich Social Media natürlich. Ich habe aber eben genau dort dann auch genau, oder folge genau dem Motto, dass ich das teile, das also von mir teile sozusagen und poste und zeige, was ich für mich persönlich sage, ist in Ordnung, davon, das können die Leute gerne wissen, alles, was halt privat ist sozusagen und wo es halt wirklich darum geht, dass man das in irgendeiner Form gegen einen benutzen kann, ne? Eine Studentin hat beispielsweise erzählt, ne, die hat ihr ganzes Instagram-Profil kopiert bekommen und dann hat sich jemand als sie ausgegeben, ne? So, also dass man da halt eben aufpasst und immer mal doppelt und dreifach überlegt oder keine Ahnung, zum Beispiel hier meine IT-Infrastruktur zu Hause ist halt auch so geschützt wie möglich, ne? Dass Leute gar nicht in meinen WLAN beispielsweise reinkommen, weil es versteckt ist, man kommt nur ins Gästenetzwerk rein und Leute, die herkommen, können dann auch nur das Gästenetzwerk nutzen, wo ich dann auch einschränken kann beispielsweise, ne? Was du sehen darfst und so und was du nutzen darfst. Also da bin ich natürlich auch im Zuge meiner Arbeit, ne, als CTO, als technischer Direktor, dann natürlich auch ein bisschen vorsichtiger. Aber auch ich nutze natürlich entsprechende Sachen und gucke halt immer, dass dann trotzdem da, wo man es einschränken kann, es so weit wie möglich eingeschränkt ist. Weil auch für mich natürlich, ich komme ja aus dem Marketingbereich, die Vorteile klar sichtbar sind. Ne? Ich mag auch lieber Werbung sehen, die zu Zeug passt, das mich interessiert, als, keine Ahnung, Babywindeln. Jetzt gerade. Ja. Ja, später ist vielleicht spannend, aber jetzt gerade. Ne?
Irgendwann wird es richtig spannend.
Ja, irgendwann wird es mega spannend. Auch wenn ich bis heute nicht verstehe, also YouTube denkt scheinbar, dass ich Vater bin, weil ich kriege irgendwie alle 3 Videos die Meningokokken-Impfung-Werbeanzeige angezeigt.
So, also kriege ich auch.
Ja, du, bei dir macht es ja auch Sinn, ja, aber bei mir so, ich habe leider noch kein Kind, das ich gegen Meningokokken impfen kann, aber naja. Ja,
vielleicht haben sie deine Chatverläufe schon gecheckt.
Ne? Das kann natürlich sein, ja. Nee, also man hat ja 2 Sichten drauf, ne? So ist das. Aber ich fand es mal ganz spannend, bei dir abzuklopfen.
Gut, prima.
Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir zu für heute.
Ja, haben wir auch viel zu lange wieder mal geredet.
Immer, immer, immer diese Laberei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Sagt uns gerne eure Meinung zu gewissen Themen. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Kommentiert, liked, subscribe. uns auf allen gängigen Plattformen. Ihr wisst Bescheid.
Yes.
Und ich freue mich extrem schon auf die nächste Folge, weil ich will einfach, dass die nächsten 2 Wochen super werden. Das heißt, ich hoffe, da können wir einfach extrem viel erzählen.
Ja,
hoffe ich. Dementsprechend seid gespannt, bleibt dran. Nino, es war mir eine Freude, wie immer.
Wie immer. Und hasta la vista, baby.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.